Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Schachglatzen. Und diese Folge dreht sich natürlich um das Kandidatenturnier, das bald beginnt. Christoph, grüß dich.
Ja, hallo. Jetzt, wir machen ein aktuelles Thema. Ich glaube, die Folge kommt unmittelbar vorm Turnierstart raus. Und wir haben ja sogar, glaube ich, wir müssen ja sogar zwei Turniere besprechen, ne? Weil das ist ja auch ein Novum, dass jetzt Kandidatenturnier bei, das Offene sozusagen und bei den Frauen parallel stattfindet. Das ist auch eine spannende Sache. Da gibt es auch mehr Partien parallel zu schauen. Ne? Interessant.
Bevor wir starten, direkt nochmal der Hinweis. Ihr dürft gerne Vorschläge, wie immer, als Kommentar am besten unter den YouTube-Videos vorschlagen. Sind wir immer für zu haben. Wir lesen das auch alles durch und arbeiten das alles durch. Gleich noch der Hinweis. Der nächste Podcast wird nach dem Kandidatenturnier kommen, nach jetzigem Stand. Und da werden wir natürlich das Ergebnis des Kandidatenturniers besprechen. Christoph, freust du dich auf das Kandidatenturnier? Wie sieht's aus?
Ja, also ich habe so ein bisschen Spannung. Also mein Interesse ist ein bisschen gestiegen, so in letzter Zeit. Ich habe ja, darüber will ich jetzt nicht groß reden, immer Probleme mit dem Format und Ähnliches. Das habe ich ja schon öfter mal gesagt. Aber es ist natürlich spannend, ne, jetzt ja zwei Turniere zu sehen. Und naja, gut, es ist vermutlich dieser gesamte WM-Zyklus. Hier ist ja jetzt klar, dass Magnus nicht mitspielt. Ne? Beim letzten Kandidatenturnier war ja so eine gewisse Unsicherheit. Er hatte ja so gesagt, ne, vielleicht spielt er nicht und keiner hat es ihm so richtig geglaubt. Ne? Aber hier wissen wir ganz genau, Magnus hat nichts zu tun mit diesem Zyklus. Und der Gewinner dieses Turniers wird gegen Ding spielen, der nicht in der besten Verfassung ist, schwer einzuschätzen. Also das ist eine ganz offene Geschichte. Ich glaube, noch nie konnte sich ein Gewinner von einem Kandidatenturnier so gute Chancen ausrechnen, auch am Ende den Titel zu gewinnen. Also das ist der Einsatz ist immer hoch bei den Turnieren, aber diesmal, glaube ich, besonders hoch.
Da stimme ich dir absolut zu. Das liegt insbesondere natürlich an der derzeitigen Form des Weltmeisters Ding Liden. Ja. Er ist zurückgerutscht in der Weltrangliste auf Platz 4 mit 2.762 und befindet sich in einer katastrophalen Verfassung in letzter Zeit. In Weikernsee hat er schlecht gespielt. Mhm. Beim Freestyle-Chess im Weißen Haus, gut, das war Freestyle-Chess, aber da hat er unterirdisch gespielt. Nur ein Remis von allen Partien, sonst alles verloren und teilweise in katastrophaler Verfassung sich gezeigt. Wenn dieser Podcast erscheint, dann wird schon Grenke Chess wahrscheinlich zu Ende sein. Da spielt er ja mit. Gegen Magnus, Vincent Keimer und Co. Mal schauen, wie er da abschneidet. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin ja auch in Karlsruhe und werde das verfolgen live. Die Aufnahme des Podcasts natürlich deutlich früher als die Veröffentlichung. Darauf müssen wir immer wieder hinweisen. Deswegen stimme ich dir voll zu, dass nach jetzigem Stand aus meiner Sicht der Sieger des Kandidatenturniers fast schon Weltmeister ist. Und dementsprechend, das wissen die Spieler auch, weil sie gegen Ding Liden aus meiner Sicht als Favorit dann starten würden, wenn wir von den Spielern ausgehen, von den Top-Spielern ausgehen, die das Kandidatenturnier gewinnen können.
Ist natürlich ein Zeitabstand noch, ne? Man weiß das nicht genau, aber er wirkt neben sich, ne? Man weiß auch nicht genau, woran es liegt, ne? Aber gut, also es ist der offenste Zyklus, denke ich, den man sich vorstellen kann überhaupt, ne? Weil der Sieger gute Chancen hat. Und also bei den Frauen ist es eigentlich ähnlich, weil Zhu Wenjun ist die Weltmeisterin, aber die ist nicht so wahnsinnig, ähnlich ist nicht das richtige Wort, aber es ist auch eine Geschichte, wo die Weltmeisterin nicht dominiert irgendwie ihr Feld. Ne? Und wer dort gewinnt, hat sicherlich ein offenes WM-Match dann vor sich. Ne? Das letzte WM-Match der Frauen war ja auch eine ganz knappe Angelegenheit.
Sollen wir mit den Damen so ein bisschen starten, mit den Namen? Ja. Ladies first, und dann gehen wir zu den Männern dann über. Das war eine kleine Einführung, ohne jetzt direkt Namen zu nennen. Sowohl bei den Herren als bei im Open als bei den Frauen sind 8 Spieler dabei, 8 Spielerinnen. Bei den Frauen ist es, wie du sagst, ein sehr offenes Feld. Wir haben Alexandra Goryatschkina, die Nummer 3 der Weltrangliste, Lei Tingjie aus China, Nummer 4 der Weltrangliste, die Nummer 5 der Weltrangliste, Mitumpi Konero, die Nummer 6 der Weltrangliste, Katharina Lacknow, Tan Zhongji, die Weltmeisterin von 2017-18, das ist die Weltmeisterin vor Zhu Wenjun gewesen, denn seit 2018 ist Zhu Wenjun Weltmeisterin. Das ist die Nummer 7 der Weltrangliste und dann haben wir die Nummer 8 der Weltrangliste mit Anna Musichuk. Es ist so, dass die Nummer 2 der Weltrangliste Zhu Wenjun ist und die Nummer 1 Hu Jifan, die spielt ja schon lange kein Schach mehr bei den Frauen, deswegen die zählt eigentlich nicht. Im Prinzip spielen die besten Damen auch das Kandidatenturnier plus die Nummer 14, Vaishali Rameshbabu, das ist die Schwester von Pragnananda, und Nurgul Salimova, mit Nummer 37 der Weltrangliste aus Bulgarien. Das ist der Underdog in dem Feld. Aber wir haben die Nummer 3 bis Nummer 8 und das ist ein sehr, sehr offenes Rennen. Und es ist völlig unklar, wer das gewinnen wird, das Turnier. Da kann jeder gewinnen. Hast du da eine Favoritin unter diesen Spielerinnen?
Also ich hab wirklich länger überlegt, also bei beiden Turnieren, ja, und ich finde es, also es gibt ja, wie du schon gesagt hast, nach Rating oder so niemanden, der da klar raussticht. Und ich habe jetzt einen Außenseiter-Tipp tatsächlich, ne? Und ich tippe auf Valschadi.
Okay, okay.
Also ich habe aber Gründe dafür. Also ich habe mir das ein bisschen angeguckt, wie haben denn alle Teilnehmerinnen im letzten Jahr so gespielt. Ne? Sie hatte ein sehr gutes Jahr, ganz klar. Die ist Großmeister geworden, ist auch im Feld die zweitjüngste. Also die jüngste ist Salimova, aber die ist noch ein bisschen sehr weit weg, ne, von den anderen.
Ja.
Und ich habe gedacht, okay, Jugend, ne, ist ein Faktor. Verbesserung im letzten Jahr war für mich auch ein Faktor. Und was für mich auch noch ein Faktor ist, die spielt mit Abstand, wenn man sich die anderen, die davor sind, die meisten Partien. Also die anderen haben häufig nur ein paar Frauenturniere gespielt.
Ja.
Und Charlie hat also im Jagd dann nach dem Großmeistertitel alles Mögliche mitgenommen und auch sehr stark gespielt. Also sie hat sich super verbessert. Ist trotzdem ein Außenseiter-Tipp. Aber ich fand es sehr schwierig, irgendwo mich da festzulegen. Und ich habe gedacht, das ist, ist vielleicht, also ich glaube, die Nummer 14 denkt man sich, okay, hat keine Chance, ne? Aber das ist alles so knapp.
Ja.
Dass das, denke ich, kein völlig bekloppter Tipp ist.
Nein, überhaupt
nicht.
Hast du
einen Tipp?
Nee, eigentlich nicht. Hier gibt es natürlich ein paar globalpolitische Implikationen natürlich. Mit Anna Musitschuk, das ist ja, die Anna kenne ich persönlich, ich würde sie gönnen zu gewinnen. Elo-mäßig ist das ja alles sehr nah beieinander, aber ich weiß nicht, ob sie sich motivieren kann für das Turnier, so wie man sich motivieren sollte für so ein Event. Und völlig frei aufspielen kann, während zu Hause in ihrer Heimat natürlich Bomben durch die Gegend fliegen. Und deswegen weiß ich nicht, ob sie da wirklich um den Turniersieg mit eingreifen kann. Ich denke eher, dass die anderen Spielerinnen da favorisierter sind. Ich halte Pumpi Kodiro für eine extrem starke Schachspielerin. Ich habe sie schon häufiger spielen sehen. Ich glaube, von ihrem Schachverständnis her würde ich sie als Nummer 1 einschätzen hier. Sie hat auch, glaube ich, von den Spielerinnen, die wir hier haben, auch die höchste Elo-Zahl jemals gehabt mit 2,640 mal. Sie ist natürlich die erfahrenste Spielerin mit 36. Muss man abwarten, ob sie sich noch mal so richtig motivieren kann. Wie du sagst natürlich, weil Charlie natürlich der ist natürlich in ihrer Sturm- und Drangzeit und deutlich mehr Energie. Und aber ich denke, Humpi ist vom schachlichen Verständnis her deutlich weiter in diesem Zusammenhang. Aber insgesamt ist es ein so offenes Rennen, dass ich da gar keinen Tipp abgeben möchte, ehrlich gesagt. Ich bin da auch nicht so drin bei diesen Damen häufig. Ich kenne die Namen natürlich alle. Aber wie du schon gesagt hast, die spielen hauptsächlich häufig nur diese Frauenturniere, ne? Qualifikationsevents häufig zu den WM, zur WM. Und dann ist es immer auch ein bisschen schwierig, das alles einzuschätzen.
Also wer eigentlich auch sehr, sehr stark gespielt hat, auch beim WM-Match, ist Lei Tingzhi. Ich habe immer Probleme mit den Namen. Die war ganz nah dran, den Titel zu gewinnen. Ne? Und die hat auch dieses Kandidatenturnier davor, war das überhaupt ein Rundenturnier? Das war so ein Matchsystem, was die gemacht haben, glaube ich. Ne? Das war ein bisschen anders.
Ja.
Das hat die super überzeugend gewonnen. Also man muss immer auch sehen, wer hat es schon mal geschafft? Das ist auch eine Sache. Ne? Humpi hat tatsächlich noch nie irgendwie was gewonnen bei diesen Kandidatenturnieren. Ne? Oder auch bei den K.O.-Weltmeisterschaften.
Ja, Halbfinale immer wieder, ne?
Ja, also natürlich nicht jetzt erfolglos, dafür ist viel zu gut, ne? Aber hat jetzt nicht am Ende den Schritt gemacht, auch so ein Ding zu gewinnen. Und das ist, denke ich, auch mal so ein Faktor, ne? Der, wenn wir gleich nochmal drüber sprechen, hier Nepo, ne, hat zweimal schon das Ding gewonnen, ne? Das ist so ein Ding, ne, wenn du weißt, du kannst es schaffen, ne? Das ist schon irgendwie auch eine Sache, ne? Also, ich glaube, wir sind so einer Meinung. Es ist ziemlich offen. Ich hatte, wie gesagt, hier meinen Außenseiter-Tipp, wenn es klappt, dann schön, aber es ist, am Ende ganz schwer zu sagen, oft dann nicht Tagesform, weil es ja nun 2,5 Wochen sind, aber wie kommt man da an, wie sind die Umstände? Ne?
Ja. Bevor wir mit dem Wettbewerb weitermachen, würde ich gerne nochmal ein paar Daten in den Raum werfen, und zwar, das Ganze findet ja in Toronto statt, das weiß jeder, es beginnt am 4. April, geht maximal bis zum 22. April, das wäre der Tiebreak-Tag, also wahrscheinlich ist es am 21. zu Ende, und ganz wichtig die Uhrzeit. Wir haben ja noch eine Zeitverschiebung Ende des Monats bei uns in Deutschland. Mhm. Das heißt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, beginnt das 20.30 Uhr mitteleuropäische Zeit dann. Es ist 14.30 Uhr vor Ort in Toronto. Mhm. Aber nach der Zeitverschiebung müssen das 6 Stunden Unterschied sein, also 20.30 Uhr. Bedeutet, mit der Bedenkzeit, die nenne ich jetzt mal, 100, also 2 Stunden für 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest und Zeitgutschrift gibt es erst ab Zug 41. Ich gehe mal davon aus, dass es dadurch sehr, sehr spannend verlaufen wird in der Zeitnotphase, dass dadurch sehr viele Fehler geschehen werden, so in der 4. Stunde, dass die Partien auf jeden Fall so bis 0.30 Uhr mitteleuropäische Zeit laufen, dass es dann aber relativ schnell vorbei sein wird. Das haben wir mehrmals erlebt. Wir werden vielleicht hier und da noch eine Partie haben, die läuft bei 8 Partien insgesamt pro Spieltag. Aber es wird nicht so ewig lange dauern bis, keine Ahnung, 2 Uhr morgens oder so. Das kann ich mir wenig vorstellen. Also das ist schon mal, damit sich die Zuschauer drauf einstellen und Zuhörer drauf einstellen können. Beste Sendezeit im Prinzip, aber so ein bisschen Stehvermögen muss man mitbringen, ne, wenn man ein bisschen in die Nacht hineinschauen wird. Wirst du es verfolgen? Was meinst du?
Ich werde mal reinschauen. Ist allerdings wirklich auch ein bisschen spät. Also für mich ist normalerweise so 11 Uhr so Schluss, so, ne, wo ich dann versuche, mein Bett zu finden. Aber es hängt auch ein bisschen am Turnierverlauf, ja, was da so los ist. Ne? Ist da irgendwie eine spannende Story oder so? Mhm. Wäre ein bisschen was anders, muss ich jetzt sagen. Ich würde jetzt mehr mitfiebern, wenn jetzt Vincent Keimer mitspielen würde oder sowas. Ist was anders.
Ne? Da wäre Deutschland holla die He, ne? Klar.
Ja, aber ich werd ein bisschen reinschauen, ja. Okay, dann lass uns mal schauen, was mit dem offenen Turnier ist, oder in dem Fall jetzt ja das Männerturnier, weil ja nur Männer mitspielen. Ja, ich muss mal eben kurz hier meine Seite wechseln. Ich habe mir so ein paar Sachen hier vorbereitet, wo ich das Feld noch mal vor mir sehe.
Ich würde sagen, wir fangen unten an, oder?
Ja, genau. Wir haben hier einen ganz klaren Außenseiter im Feld, ja, Abasov, einer der Überraschungsleute des letzten Jahres, als er im World Cup Vierter wurde. Normal hätte das gar nicht gereicht, aber der Dritte, also Magnus spielt ja nicht und so kam dann der Vierte weiter, das war dann Abasov.
Ja, Magnus war ja der Sieger und hat verzichtet.
Nochmal präzise. Und Abasov mit einem Rating von 2640 ungefähr, ist der deutlichste Außenseiter, den man sich da seit langer Zeit überhaupt mal anschauen konnte. Datenturnier. Ja, das ist schon überraschend. Aber gut, er hat sich qualifiziert. Wäre natürlich überraschend, wenn der da irgendwie was Außerordentliches schaffen würde. Es kann sein, dass es für die Top-Leute dann immer so eine Aufgabe ist, ne, gegen den auch wirklich 2 Punkte zu machen. Das kann eine harte Nummer werden, so ein Turnier. Ne?
Ja. Also ich denke auch, dass Der kann über jedes Remis froh sein und ist natürlich weit von den anderen entfernt. Nicht nur elo-mäßig, auch spielerisch eher glücklich qualifiziert, das muss man so sagen. Und alle Spieler werden versuchen, natürlich sich auf ihn einzuschießen und mindestens 1,5 Punkte zu machen. Ein Weißsieg wird für viele als normal angesehen werden. Und jedes Remis, was die Top-Leute gegen ihn abgeben, wäre ein Verlust fast schon.
Genau. Ja. Es ist nicht so einfach manchmal, ne? Wenn willst du 2 Punkte machen, ne? Und dann darfst du natürlich auch nicht überreißen, ne? Weil er ist natürlich auch kein schlechter Spieler. Ne? Also, und alles erlauben kann man sich da auch nicht, gerade mit Schwarz. Ja? Wird es eine spannende Geschichte sein, wie das dann im Turnierverlauf dann läuft, wie der auch damit umgeht mit seinem Ergebnis, wenn es jetzt nicht so gut ist vielleicht. Ja? Das ist dann auch noch eine interessante Frage. Gut, ich finde aber, man kann dieses Feld fast einteilen in Abasov und den Rest, weil der Rest ist relativ nah beieinander.
Ja.
Selbst wenn man jetzt nach Weltranglistenplätzen guckt, denkt man sich, oh ja, da ist irgendwie die Nummer 25 dabei und die Nummer 3, ne? Aber die trennt
auch. Welche Weltrangliste hast du genommen? Also bei mir ist es alles aktuelle Weltrangliste.
Ich hatte die Wikipedia-Seite hier. Kann sein, dass es vielleicht jetzt nicht die März-Liste ist, sondern also hier steht Gukesh bei mir mit Nummer 25.
Ne, Nummer 15.
Okay. Ja, gut, ich wollte sagen, der Unterschied ist ja so, ne? Da sind 4 Punkte Unterschied, sind 10 Plätze. Die Plätze sind ein bisschen irreführend, weil die Spieler alle sehr, sehr nah beieinander sind, ja, und ich denke, ich weiß nicht, ist es zu hart zu sagen, von den 7 kann fast jeder gewinnen? Oder siehst du da sehr große Abstufungen noch?
Also erstmal, was die Weltrangliste betrifft, ich weiß nicht, ob es noch Änderungen geben wird zum April, weil ich glaube nicht, dass die im März noch Turnierpartien spielen. In der Live-Weltrangliste sehe ich schon ein paar Änderungen. Nur in der aktuellen Weltrangliste sind Gukesh, Prag und Vidit, die drei Inder, die mitspielen, alle bei 2,7,47. 15, 16, 17 in der Weltrangliste.
Ja.
Du hast natürlich recht, die sind recht nah beieinander, aber so ganz nah beieinander finde ich das nicht. Caruana sticht schon hervor mit seinen 2,804. Nacker dahinter mit 2,789 und alles, was danach kommt, sehe ich als einen kleinen Block. Aber lass uns ruhig erstmal über die Inder sprechen, die alle drei ungefähr gleich stark sind von der Elo-Zahl. Wir haben natürlich die zwei absoluten Youngster, Gukesh Prag und den eher erfahrenen Vidit. Es fällt mir schwer, jemanden von denen als Sieger zu sehen, muss ich gestehen, bei so einem Turnier. Allerdings sehe ich jede Partie im Open als fast 50-50-Partie, außer Abasov. Das ist ein total offenes Rennen, was da gibt es kein. Also Gukesh war so in den letzten Jahren so ein bisschen, fiel er ab manchmal bei manchen Turnieren. Da hat er dann plötzlich mehrere Partien verloren, auch bei Top-Turnieren. War nicht so super solide. Also bei Gukesh kann ich mir vorstellen, wenn es nicht so läuft, dass er dann halt so ein bisschen abfällt. Insgesamt, dass er vielleicht Motivationsprobleme hat hier und da. Auch wenn er ein Riesenkämpfer ist und für super interessantes Schach immer sorgt. Bei Pragnananda habe ich immer so ein bisschen die Ahnung, dass er deutlich solider ist. Bei Vidit
Hat aber sein Spiel ein bisschen verschärft. Ne? Wenn du jetzt Partien von Prag anguckst, so letzte halbe Jahr, finde ich, hat er einiges an Schärfe dazu genommen. Ne? Und auch, ich hatte den Eindruck, noch etwas bessere Öffnungsvorbereitung. Von hohem Niveau habe ich den Eindruck gehabt, noch mal besser. Ne? Wenn man so an seine Partie gegen Vincent Kalmer denkt, ne? Das war zum Beispiel super beeindruckend. Ne?
Mit solide meine ich auch eher, dass der kaum verliert, habe ich den Eindruck. Dass der extrem schwierig zu schlagen ist. Im Gegensatz zu Gukesh, der einfach hin und wieder halt irgendwelche Aussätze hat, ne? Und dann einfach glatt verliert so gegen solche Leute. Ne? Vidit ist so eine Überraschungsnummer so ein bisschen, hat einen Riesensprung gemacht die letzten ein, zwei Jahre. Vorher war der so, lief er immer so mit, so Top 100 und plötzlich ist er Top 20 und scheint sich auszuzahlen, dass er jahrelang intensiv gearbeitet hat an seinem Schach, er sich immer weiter verbessert hat, immer Nuancen verbessert hat und jetzt plötzlich Weltspitze ist und bei diesem Turnier dabei ist. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er so ein Turnier gewinnt. Von 0 auf 100 wäre das, ja. Aber genauso extrem schwierig zu schlagen. Und wie gesagt, außer Abasov sehe ich den Rest des Feldes so, da kann jeder jeden schlagen. Aber die Nuancen, von den Nuancen her, würde ich dann halt andere Spieler weiter vorne sehen. Statt diesen drei Indern.
Ja, ich stimme zu. Ich gebe aber Prag ganz gute aus. Also Außenseiter ist auch wieder in Anführungszeichen. Ne? Aber von den dreien sehe ich ihn noch am ehesten.
Ja, ich auch.
Von der Form her.
Ja, ja,
also die Form auf jeden Fall. Hat mir eher dann da gefallen. Aber ja, gut. Wir wissen, wie schwierig das hier ist in der Vorhersage. Ja.
Nee, sowieso. Klar. Dann haben wir natürlich die Top 4. Nepo natürlich, die Nummer 7 der Weltrangliste inzwischen, der zweimal das Kandidatenturnier gewonnen hat. Glaubst du, er kann ist das dritte Mal hintereinander gewinnen? Das wäre verrückt, oder?
Das wäre verrückt. Wäre auch sensationell, ne? Weil das hat es auch noch nie gegeben, glaube ich. Also dreimal hintereinander. So richtig kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, aber das konnte ich mir beim letzten Mal schon nicht vorstellen, dass er es gewinnt.
Ich will es mir auch nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
Naja, so richtig will man das auch nicht, ne?
Nee.
Ja, okay, aber also ich würde dann im Vergleich Caruana davor sehen, aber das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Also Nepo ist halt so, der hat, wenn man das guckt, guck mal ab 2020, ne, bis heute, also Kandidatenturnier 2020 ging ja praktisch über ein Jahr, ne, das Corona-Turnier, ne, und dann das 2022er Madrid-Turnier, der hat diese beiden Turniere, genau die, perfekt absolviert, ne? Sich qualifiziert. Und besonders das Madrid-Turnier 2022 war super. Also fantastisches Turnier. Sonst hat er aber nicht so schrecklich viel geholt. Muss man ganz ehrlich sein. Das sieht man auch an dem Rating, ne? Also der hat ja die 2800 noch nie überschritten und ist davon auch ziemlich weit weg, ne? Im Moment. Also es kam sonst nicht so viel. Kann natürlich sein, dass er wirklich so ganz hart, ne, so irgendwelche Ideen noch aufspart und so weiter, alles auf dieses Turnier setzt jetzt, ja. Aber ja, so richtig, also glaube ich auch nicht dran. Da würde ich eher andere vorne sehen. Was denkst du denn zu Firuzia? Das ist auch schwer einzuschätzen.
Ja, mega schwer. Das ist eine tolle Überraschungstüte. Der kann alle in Grund und Boden spielen, kann aber irgendwie wieder wie in Madrid halt eher so im Mittelfeld landen oder weiter hinten. Also es wurde gesagt, damals in Madrid hätte er super schlecht gespielt, aber das so ganz stimmt das ja auch nicht. weil das ja auch ein Top-Turnier war. Und also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er das gewinnt. Ihm fehlt noch so ein bisschen, glaube ich, die Konstanz, die Solidität, die andere Spieler mehr mitbringen halt. Ne? Er ist eher anfällig, glaube ich, für Niederlagen als so Leute wie Caruana oder Nakamura halt. Ne? Und oder Nepo auch, ne? Die halt sehr, sehr solide sind. Und ich wünsche es ihm aber. Vor allen Dingen wünsche ich mir, dass er weiter so riskant spielt, so frei von der Leber her und das Turnier bereichert durch seine Präsenz, durch sein Spiel, ne? Weil er hat viele Fans, sein Spiel ist beliebt und es sind halt sehr viele interessante Spieler in diesem Turnier und ich denke, das Turnier selbst wird ein großes Highlight, weil sehr, sehr viel gekämpft werden wird. Es gibt übrigens auch Remisverbot bis zum 40. Zug. Das finde ich sowieso super, so als kleine Randbemerkung soll, bin ich inzwischen davon überzeugt, dass jedes Profiturnier mit Remisverbot arbeiten sollte. Also ich rede jetzt nicht von Amateurturnieren, aber Profiturniere sollten wahrscheinlich komplett mit Remisverbot arbeiten, was aber auch inzwischen sehr viel eingesetzt wird, weil das macht es für die Zuschauer auch deutlich interessanter. Also für Russia für mich, also ist nicht mein Kandidat für den Turniersieg, aber ich freue mich, dass er dabei ist.
Ja, ich denke, er hat auch, da kann man immer philosophieren, aber er hat vielleicht von allen Spielern so die höchste, man sagt ihm eigentlich das Ceiling, ne? Also wenn es super läuft, kann der, glaube ich, extremst gut spielen. Und er ist ja ein bisschen weit weg, über 50 Punkte von seinem Elo hoch, ungefähr 50 Punkte weg, ne? Weil er ja auch andere Sachen gemacht hat, ne? Er hat diese Geschichte mit Mode da gemacht und sonst irgendwas noch, ne? Wo er da irgendwie Zeit investiert hat, offensichtlich. Also ich glaube, wenn der so richtig alles da reinlegt, ne, hat er sicherlich die Möglichkeit, ja auch das Turnier zu gewinnen. Für mich unklar ist da immer auch ein bisschen so, mit welchem Team zum Beispiel, ne, wird da eigentlich gearbeitet? Hat er dann Leute dabei, die auch Erfahrung haben für so ein Turnier? Ich weiß, kenne die Hintergründe da tatsächlich nicht, habe ich auch noch nie so richtig gehört, weil das ist so ein Ding, wo jemand wie Caruana, auch Nepo Vorteile haben natürlich, weil die das schon x-mal hinter sich haben. Die wissen, was sie machen.
Ja,
und wie Caruana ist seit Februar praktisch im Trainingslager. Das hat er in seinem Podcast ja gesagt. Ne? Und der sagte, also ich meine, da kann man rechnen, aber er sagt, das kostet einen hohen fünfstelligen Betrag, ne, was er da macht. Ne? Mit seinen, lädt sich x Leute ein mit Sportprogramm. Die haben einen Koch, ne, ein Essensprogramm und was weiß ich alles. Ne? Also, und okay, ja, man kann natürlich sagen, ne, braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber naja, es ist schon Professionalität, ja. Und ob die dann bei jedem anderen in der Form einfach da ist, im Sinne von auch von Wissen, ne, wie mache ich es überhaupt? Ne, welche Methoden wende ich an? Und da haben dann die Erfahrung haben, vielleicht doch gewisse Vorteile.
Ne? Ja, das ist ein guter Punkt. Fedusia ist jetzt 20 Jahre alt und sein familiäres Umfeld, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die großen Wert darauf legen, noch viele Leute hinzuzuholen und Geld auszugeben, externe, ja, finanzielle Mittel extern auszugeben und dann, ja, sie glauben, dass sie den Erfolg selbst herbeiführen können, habe ich so den Eindruck, aber so der Lonesome Cowboy im Schach, das funktioniert, glaube ich, nicht. Dafür ist das Turnier auch viel zu anstrengend über so einen längeren Zeitraum, nicht nur körperlich, natürlich auch mental und sein Vater ist immer dabei, gut, der schachlich kann der ihm nichts zeigen und der ist einfach nur dabei. Aber du hast recht, ich habe überhaupt keine Informationen, mit wem er schon mal zusammengearbeitet hat und ob er da, was für ein Team da überhaupt. Also es ist also von der Warte her, glaube ich, ist er eigentlich der fast schon so wie Abasov, der Underdog, so von der Warte.
Es wirkt vorbereitungsmäßig so, aber man weiß es nicht genau. Ja. Ne? Vielleicht ist da auch jemand wie Fresiné mit involviert, der XWM-Matches gemacht hat als Sekundant und dann ist es noch was anders. Ne? Aber ich sag einfach nur mal, es kann
für eine Spekulation. Es ist Spekulation in diesem Moment, ja.
Ja, also, ja, dann haben wir noch auch als so ein bisschen besonderer Spieler ja Nakamura, ne, der mal wieder sagt, er ist ja eigentlich gar nicht Schachprofi, ne, sondern ist ja eigentlich Streamer und er spielt ja da nun mal so mit, ne, aber naja, gut. Ne?
Ist ein ernstzunehmender Kandidat. Er ist 36 Jahre alt und es ist ja so langsam der Ausgang seiner Karriere, ne, aber er ist die Nummer 3 der Weltrangliste. Er hat sich wieder hochgearbeitet. Er ist ein absoluter Topspieler, der kaum zu schlagen ist im klassischen Schach. Und dementsprechend ist er einer der Mitfavoriten, überhaupt keine Frage. Der wird alles reinlegen, der hat die finanziellen Mittel, der hat ein Team, der kann sich mega vorbereiten auf das Event. Ich sehe hier einen kleinen Vorteil für Naka und Fabiano, die leben ja in den USA, die haben es nicht weit nach Toronto. Mhm. Die werden sich da Top-Leute mitnehmen, kaum Zeitverschiebung. Die bereiten sich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr intensiv vor. Und er ist ganz klar ein Mitfavorit für mich bei diesem Turnier. Und ich denke, bei ihm geht es wirklich auch so um dieses, ich will es noch mal wissen.
Ne? Ist ja auch, ich meine, da muss man ganz klar sagen, das ist ja auch wirklich eine goldene Chance. Ne? Also wenn Carlsen nicht aufhört im klassischen Schach, wird Nakamura niemals Weltmeister. Niemals, in keinem Universum.
Das stimmt, nie. Ja.
Ja, und so eine Chance ist da. Das gilt für die anderen ja auch. Also auch Caruana, okay, der war ja nah dran 2018. Ne? Das war klar. Ja, ne? Ein unentschiedenes Match. Und Caruana in absoluter Bestverfassung ist auch nicht so weit weg von Magnus im klassischen Schach. Ne?
Und wir dürfen nicht vergessen, Nakamura war schon nah dran beim letzten Kandidatenturnier. Letzte Runde gegen Ding Liden verloren. Ne? Mhm. Beim Remis wäre er Zweiter gewesen oder vielleicht Temo oder Dzhabov. Dementsprechend genau. Ich denke, dieses Motiv, ich will es noch mal wissen und ich lege alles rein, gilt für Nakamura mehr als für jeden anderen, weil er der älteste Teilnehmer ist in dem Feld. Nepo kommt danach mit 33, Caruana 31, das sind so die erfahrensten Teilnehmer, aber ich denke, das wird ihn noch mal pushen. Und ich bin mir sicher, dass viele Leute glauben auch, dass er das gewinnen wird.
Ja, das sind interessante Storys da drin. Ne? Also die Leute sind sehr unterschiedlich. Ja, und aber bei allen ist so, die wissen, wenn sie das Ding gewinnen, haben sie eine sehr realistische Chance. Ja? Also,
natürlich, das sehen die alle.
Das sehen die, ne? Wie weich der Weltmeister da im Moment aussieht. Ja? Und ist eigentlich, das habe ich gar nicht nachgeguckt, das habe ich vergessen. Das Match, ist das dann in 25 oder Ende diesen Jahres? 25,
nee, oder? Nee, Ende dieses Jahres wäre das.
Ende dieses Jahres, okay.
Also, alles andere würde mich wundern.
Ja, weil beim letzten Mal war es ja auch so, da war das Kandidatenturnier war im Sommer und dann war das Match war ja im April letzten
Jahr. Ja, aber Sommer war natürlich ein paar Monate später dann halt. Ne?
Weil irgendwie, das waren noch irgendwelche,
okay. 4 Monate also, später, genau.
Ja, das ist kein riesiger Zeitabstand. Ne? Also da muss der Weltmeister erstmal wieder irgendwie in die Gänge kommen. Aber wir wissen ja nicht genau, man weiß ja, ist also was mysteriös, wie genau diese Formkrise dazu, zu begründen ist irgendwo. Also du hast auch keinen, auf wen tippst du denn jetzt? Hast du einen?
Ja, Tipps? Caruana. Für mich ist Caruana der Favorit aus vielen Gründen. Erstens, er ist die Nummer 2 der Welt. Er hat sich super stabilisiert die letzten 2-3 Jahre wieder im klassischen Schach, spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Er ist topfit, er hat ein super Team um sich, er geht das professionell ran wie kein anderer. Und er will das. Er will Weltmeister werden, ganz klar. Er will sich in die klassische Linie hineinbuxieren, ne, als 18. Weltmeister. Er will Geschichte schreiben, das merkt man ihm an halt. Ne? Er tut alles dafür und dementsprechend ist er für mich der Favorit. Er ist auch physisch in Top-Verfassung. Ich war ja im Weißen Haus immer so ein bisschen auch morgens immer im Gym. Ja, und der Einzige, der im Gym war, war er von den Spielern.
Echt?
Ja. Keiner der sonst? Sonst keiner. Niklas Huschenbeet ist ja kein Spieler, der war Kommentator, den habe ich 2 Mal da gesehen. Aber der war auch mit seinem Sekundanten dabei auch. Ne? Und sein Sekundant war so ein spanischer Großmeister. Und dann waren die zusammen immer zur gleichen Zeit wie ich im Gym. Und sonst kein Spieler. Ne? Also er ist auch fit. Er macht auch Yoga-Übungen, er macht Kraftübungen. Er ist körperlich fit einfach. Und ich bin mir sicher, dass er auch topfit sein wird bei diesem Turnier. Und natürlich vorne mitspielen wird. Und wenn ich auf jemanden Geld setzen müsste, würde ich Caruana nehmen. Auch wenn das vielleicht die schlechteste Quote ist.
Ne? Ja, genau. Also wenn ich jetzt wetten müsste, also wirklich hundertprozentig, wen glaubst du, der gewinnt? Ja, stimme ich dir zu, würde ich auch Fabiano tippen. Mein Außenseiter, ich habe schon gesagt, wäre Prag, ne, von den Jüngeren.
Ach, hast du gar nicht gesagt. Was ist denn dein Tipp?
Ich würde auch Caruana tippen. Also rein prozentual, ne? Aber wenn ich jetzt sagen würde, so rein, was könnte sich lohnen, dann würde ich auf Prag tippen.
Ach so, von den Quoten her, die wir jetzt aber nicht kennen.
Ja, die wir jetzt nicht kennen, ne? Aber so, wenn ich sage, ich mache nur einen leichten Außenseiter-Tipp, ne, dann würde ich sagen, Pagananda. Aber okay, das ist, ich stimme dir sonst zu. Caruana ist übrigens auch der Einzige in dem Feld, meiner Meinung nach, der in diese Weltmeisterlinie passen würde. Aber das ist jetzt eine vielleicht etwas harte Aussage.
Ja, so kennen wir dich. Aber was war denn, hast du mir nicht vor der Sendung gesagt, du hättest irgendwie einen tollen Tipp? Irgendwie so?
Prag. Ach, Prag? Ja, ist mal als Außenseiter-Tipp.
Also, du willst halt die Geschwister sehen, ne?
Das wäre doch ein guter Tipp, wenn du so als Kombi-Tipp.
Oh, 1 zu 500 oder so, 1 zu 1000.
Ja, wenn man reich mit,
Da kannst du richtig Kohle machen. Kann man überhaupt wetten auf sowas? Ich weiß gar nicht.
Es gab das ja mal, aber ich habe es nicht verfolgt. Also man konnte ja mal auf Schach wetten, ne? Aber
ja, wir wollen jetzt niemanden animieren, jetzt zu wetten. Ich selbst wette nicht. keine Ahnung.
Ja.
Aber ich vermute mal schon, ne? Kandidatenturnier können wir wahrscheinlich wetten. Müssen wir einfach mal gucken, was die Quoten sind. Ja.
Könnte sein, dass also irgendwie, es gab es mal, aber das habe ich lange nicht mehr gehört, ja, dass da irgendwie so Angebote sind, ja. Eine interessante Sache vielleicht noch, die man erwähnen müsste, wir haben ja 3 Inder im Feld, was ziemlich viel ist, ne? Also 3 von einer Nation, und die werden von der Auslosung her, wird es so gemacht, dass die zuerst gegeneinander spielen. Das ist noch eine interessante Information. Es kann also nicht dazu kommen, dass jetzt in der letzten Runde einer der indischen Spieler zum Beispiel, ne, um den Turniersieg mitspielt und kriegt dann von seinem Kollegen da irgendwas geschenkt oder so, ne? Das kann nicht passieren. Die werden also so gelost, dass das nicht sein kann.
Ja.
Ich finde es persönlich ein bisschen, aber das ist jetzt wieder mein Thema mit dem Format, 3 Spieler einer Nation, ja, es ist schon schwierig, finde ich schon ein bisschen viel. Es hätte ja auch noch sogar, ja gut, 3 ist schon viel, ne? Hätte auch 4 passieren können. Überlege ich gerade mal.
Nee, eigentlich. Ja, nicht, das ist schwierig, klar. Die sind ja auch in der Nationalmannschaft zusammen, die kennen sich, ne? Und ich würde niemals unterstellen, dass einer der Spieler, die da mitspielen, jemandem was schenkt, aber die durch die Auslosung ist es ja auch. Wird das ja auch
verhindert. Das ist soweit. Spielt auch Caruana gegen
Nakamura.
Beginn, genau. Direkt erste Runde. Auch eine super, super wichtige Partie. Ne? Also,
natürlich.
Die haben für den Turnierverlauf, ja. Aber es ist ja so, wie schon eigentlich jede Partie ist da super wichtig, weil die auch einfach eng sind, ja.
Ja.
Und, oder halt, wie gesagt, das Preisschießen hier, wer kann Abasov 2-0 schlagen. Aber vielleicht unterschätzen wir ihn da auch und er schlägt sich ganz gut.
Nein.
Ja. Also ich weiß, ne? Aber.
Unterschätzt er gar nichts. Der wird da mit 3 Pünktchen vielleicht rausgehen aus dem Turnier. Ähnlich wie Alexienko vorheriges 2021 oder was das
war. Der war aber nicht so ein starker Underdog. Der hatte dann beim Turnierstart wenigstens 2,7, ja. Aber nicht 2,640. 2,640 ist oder 2,6 irgendwas, das ist schon echt vergleichsweise wenig, ja, für so ein Turnier.
Ja. Alexenko hatte 5,5 am Ende aus 13. Es wird natürlich doppelrundig gespielt, ne? Das ist klar. Ja. Jeder gegen jeden mit Weiß und Schwarz. Stimmt, Alexenko hatte 2,698 damals. Und,
Ja, diese lange Turnierdistanz ist natürlich auch noch ein Faktor. Du hast ja eben schon mal Fitness angesprochen. Ne? Das ist auch was, das ist jetzt nichts für Leute, die also nicht körperlich topfit sind. Ja, weil dann sonst am Ende der Turniere wird's dann oft schwierig. Ne? Das war ja auch manchmal so ein Thema mit Nepo. Ne?
Der war trotzdem so gewonnen.
Er hat es trotzdem geschafft. Gut, einmal haben sie das Turnier ja für ihn dann in 2 Teile geteilt, sonst hätte er es natürlich nie geschafft. Aber okay, und in 22, ja, da haben ja alle gespielt wie vollkommen behämmert gegen den. Ne? Ich weiß zwar auch nicht, versteht man alles nicht, aber da konnte er am Ende ja schlecht spielen und hat sich trotzdem qualifiziert. Da war ja egal, weil er hatte schon vorher so viele Punkte gehabt. Also gucken wir mal. Also wenn er sich nochmal qualifiziert, dann glaube ich hier gar nichts mehr. Das wäre echt ein Hammer. Ja,
ja, gut. Frage an die Zuschauer. Ich hoffe, ihr werdet es erfolgen. Wie werdet ihr es erfolgen? Es wird natürlich eine Live-Übertragung geben auf den üblichen Plattformen, auf Deutsch, auf Englisch. Deutsch meine ich, wird Steve Berger kommentieren auf chess4chess.com. Vielleicht gibt es noch weitere Kommentatoren. Ich weiß es aber nicht. Englisch habe ich gesehen, gibt es zumindest einen Kommentar von Vishy Anand auf der FIDE. Mhm. Seite, also als FIDE-Kommentator mit Irina Crush zusammen und Eric Hansen, Emin Hamilton von den Chess Bras, die ja in Toronto leben, die werden auch irgendwann kommentieren, aber ich weiß nicht genau wann. Aber ich denke, chess.com wird auch eine Übertragung machen, aber da habe ich noch nichts gesehen. Hast du da schon irgendwas gesehen?
Ich habe noch nicht geguckt. Also man sieht dann irgendwie, also ich guck, warte immer, bis das immer mal in YouTube auftaucht, ne, als angekündigte Übertragung. Und dann sieht man dann, ich würde mal annehmen, die schicken dann so ihre besten Kommentatoren ins Feld, so Naroditsky und so. Das ist ja auch mal ganz gut ansehbar, ne? Finde ich.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch.
Immer ganz gerne ran. Ist immer irgendwie angenehm zuzuhören und auch interessant, ne? Wo man auch gelegentlich mal selber nochmal was mitnimmt. Ja, so okay, interessanter Punkt, kannte ich noch nicht und so. Das ist schon ganz gut. Ich hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, wie spät das anfängt. Ist natürlich total logisch, aber ich hatte gar nicht drüber nachgedacht. Also es ist nicht so ganz leicht, es zum Ende zu gucken, wenn man jetzt nicht gerade so Nachteule ist, ne? Weil doch, ich denke mal, 1 Uhr wirst du doch häufiger mal haben. Ne?
Natürlich, wenn aber gut, das ist jetzt keine Nachteule. Für viele ist das, glaube ich, okay.
Mhm. Ja, wenn ich will ja immer um 7 Uhr.
Ja, du gehst ja um 7 ins Gym, das finde ich super. Ich weiß nicht, wie ich das machen werde mit meinen Videos, weil wenn die so spät fertig sind, ob ich dann noch Bock habe auf ein Video drehen, und nachts gucken sich die Leute auch eher keine Videos an. Also da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich da mein Zeitplan lauten wird. Mhm. Das wird ein bisschen schwieriger für mich. Naja, mal schauen.
Aber du machst aber nichts im Livestream oder sowas mal, ne?
So, bis jetzt nichts geplant und nee.
Nach jetzigen vielleicht ist es spannend irgendwie so letzte Runde oder so, ne? Wenn irgendwo ein Spannungsbogen drin ist oder sowas, ne?
Weiß ich nicht, aber die Sache ist natürlich auch, stell dir vor, Vincent Keimer wäre dabei irgendwann. Also da könnte ich mir vorstellen, natürlich, da wird es eine ganz andere Geschichte werden in Deutschland. Ne? Dann würde die Aufmerksamkeit natürlich auch extrem hoch. Aber ich glaube auch so, dass das Turnier sehr viel Aufmerksamkeit genießen wird. Kandidatenturnier ist was Besonderes und die Leute werden das sehr intensiv verfolgen, denke ich.
Ja, okay, dann sind wir gespannt, wie es laufen wird.
Wir freuen uns drauf, ich hoffe, ihr auch.
Ja, wie gesagt, wir machen beim nächsten Mal dann einen Rückblick aufs Turnier, also Ende April, ne? Ich glaube, 22. war letzter Turniertag, ne? Kann das sein? Hast du gesagt, ne? Genau, also dann gucken wir uns dann das Ergebnis an bei beiden Events, und weitere Vorschläge bitte gerne in die Kommentare schreiben. Das greifen wir dann ja im Mai, denke ich mal, dann auf, wenn es dann danach weitergeht.
Alles klar. Macht's gut,
ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.